Ja, ich freue mich auch, hier zu sein, auch wenn ich mich gar nicht so richtig daran erinnern kann, ob ich schon mal hier war oder nicht, weil früher haben wir ja eben zusammen in Struxfeld, Hückeswagen-Struxfeld, die Jugendzeit verbracht und das war ja dann in der Nähe, wo man dann durchaus auch voneinander wusste, aber auf jeden Fall haben wir immer wieder auch von Bergisch Gladbach hier gehört und mitbekommen und es ist schön, wie Gemeinde entsteht und ich glaube, die Gemeinde ist in den Ende 80er Jahre entstanden oder so ungefähr. Also früher hat man von Gemeindegründung gesprochen, mittlerweile spricht man von erwachsenen Gemeinden, wenn man dann auch hier ist und das ist schön, auch mitzuerleben. Ja, wer bin ich? Wie gesagt, Hückeswagen-Struxfeld haben wir unsere Jugend verbracht, aber in meinem Leben bin ich viel eben immer wieder umgezogen, sehr mobil, in Österreich geboren. Gemeindegründung war dort auch schon das Thema, aber nicht meins, sondern der Eltern, die eben mit mir dort in Österreich waren. Dort bin ich geboren, dann waren wir in Hessen, dann eben in Nordrhein-Westfalen und dann Bibelschule Wiedernest 3 Jahre und dann eben Gemeindegründung in Neubrandenburg, das ist zwischen Berlin und Ostsee da oben. Und dort haben wir 26 Jahre gelebt und dann ging es auch darum, wie kann man sich auch neu wieder orientieren und wir sind dann eben berufen worden vom Christusforum im Bereich Gemeindeberatung, Coaching, Gemeindeentwicklung, dass ich dort jetzt auch arbeite. Aber für mich war es immer wichtig, direkt in einer Gemeinde zu arbeiten und nicht nur mal hier, mal dort, wie jetzt zum Beispiel hier in Bergisch Gladbach zu sein. Ich möchte gern eben vor Ort arbeiten, mit Menschen arbeiten, Gemeinden gestalten, dass Gott einfach Wachstum schenkt, Menschen zum Glauben kommen, Menschen auch diesen Frieden in Gott finden. Und das ist mein Wunsch und da möchte ich gerne auch vor Ort arbeiten. Deswegen haben wir eine 50%-Stelle in Hannover, arbeiten wir in der Gemeinde seit jetzt 2 Jahren und die anderen 50% sind wir überregional tätig. Ja, verheiratet, 4 Kinder, eine Tochter ist noch zu Hause und so das übliche Getier, was noch dazu ist, wie Meerschweinchen, Goldfische und so weiter. Das gehört alles zu uns als Familie. Ich habe einfach auch mal was mitgebracht vom Christusforum. Das liegt auch da draußen, damit ihr einfach ja wisst, was das Christusforum ist. Das ist einfach mal so eine Visionsaufstellung. Wir sind so eine Gemeindefamilie, die uns auch gegenseitig unterstützen und helfen. Eine Solidargemeinschaft. Einfach jeder in unserem Gemeindebund hat einfach andere Fragen, aber wir können uns ergänzen, helfen, dass einfach jede Gemeinde diese Unterstützung braucht, bekommt, die sie auch braucht, damit eben Gemeinde auch wachsen kann. Und das Thema, was, glaube ich, jede Gemeinde irgendwann früher oder später immer wieder betrifft, ist das Thema Jünger werden. Und das Jahresheft für 2020 ist das Thema Jünger werden. Wie können wir jünger werden? Das ist ein Wortspiel. Einmal Jünger Jesu werden, aber auch zum anderen, wie können wir auch als Gemeinde jünger werden? Wie können wir generationenübergreifend Gemeinde gestalten und bauen? Also ganz interessante Artikel auch, die einem auch anregen können, darüber nachzudenken. Ja, Glaube. Es soll heute um den grenzenlosen Glauben gehen. Fragezeichen. Gibt es Zweifel? Darf ich zweifeln? Es ist ja die Jahreslosung aus Markus 9, die vielleicht der ein oder andere noch in Erinnerung hat. Es ist ja so, am Anfang des Jahres kümmert man sich viel um diese Jahreslosung, aber dann im Laufe des Jahres passiert wenig. Und ich merke irgendwie, dass diese Jahreslosung zu Corona passt. Ich habe so irgendwie den Eindruck, dass es gut gewählt, wo wir einfach auch nochmal neu über unseren Glauben, über unsere Zweifel und Anfechtungen auch nachdenken dürfen und können. Und ich merke, damals im Januar, als man sich damit beschäftigt hat, hatte noch keiner von Corona gesprochen, wie sich so etwas auch in einem Jahr entwickelt. Ich musste dran denken, wenn ich an diesen Vers denke, ich glaube, hilf meinem Unglauben, an einen Ältesten, mit dem ich vor einiger Zeit Kontakt hatte, den ich etwas besser auch kannte und kenne und wie er zu mir kam und über seine verzweifelte Lage gesprochen hat. Seine Tochter, die Familie von seiner Tochter, junge Familie, kleine Kinder, der Schwiegersohn hat sich gerade selbstständig gemacht in der Baubranche, mit so einem kleinen Einzelunternehmen, er eben mit 1-2 Mitarbeitern, ganz frisch und dann ist er auf einer Baustelle und dann fällt er vom Gerüst und ist querschnittsgelähmt. Junger Familienvater, junges Unternehmen In der Zeit hat man sich noch nicht so viel Gedanken gemacht wegen Absicherung und sonst was. Man möchte dynamisch nach vorne gehen, was bewegen. Und nun ist der Querschnitt gelähmt und das, was dann auch alles kommt, belastete diesen Ältesten aus der Gemeinde enorm. Also erstens die ganzen Schwierigkeiten mit Hartz IV, mit Versorgung, mit der Krankenreha und alles Mögliche. Da hat er gemerkt, wie er absolut an die Grenzen kommt, weil er unheimlich viel helfen musste, weil die junge Familie da war und mit den kleinen Kindern, wo dann die Mutter ihr auch sich drum kümmern musste. Und er merkte, wie schwierig das ist, wie sie kein Geld hatten und die Anträge alle so viele Monate, Jahre fast dauerten. Und er sagte, und wir beten dafür. Unter den Mitältesten, in der Gemeinde, in der Familie. Und wir beten dafür. Und nochmal, wir beten. Wir beten tagelang, monatelang. Und es passiert nichts. Und wie er da auch am Verzweifeln ist und sagt, das ist doch so ungerecht und warum lässt Gott das zu? Und wir beten und wir sagen doch hier, dass Gott alles möglich ist. Und warum tut er denn nichts? Warum lässt er das, dieses Elend auch in dieser Familie zu? Und er ist richtig am Verzweifeln und als er mit mir darüber sprach, konnte ich ihm eigentlich auch nicht viel antworten. Was soll man so einem Menschen sagen? Natürlich vertraue Gott. Aber in so einer Situation ist das wirklich schwierig, wenn man so an seine Grenzen geführt wird und nichts mehr versteht und selbst verzweifelt an dieser Situation. Es sind Grenzerfahrungen, die uns herausfordern und an denen wird man merken, ob unser Glaube standhaft ist. Auf welcher Grundlage glauben wir? Wenn wir in diesen Text in Markus 9 schauen, es geht um die Verse 23 und 24, dann merken wir, es geht um einen Vater, der einen kranken Sohn hatte, einen besessenen kranken Sohn und er verzweifelte auch, weil er schon alles versucht hatte, dass er gesund werden sollte und es hat nicht geklappt. Dann hört er eben von den Jüngern, der geht auf die Jünger zu und sagt, helft uns, helft mir, helft meinem Sohn. Und die Jünger können ihm auch nicht helfen. Und dann geht er auf Jesus zu und dann merkt er, wer Jesus ist, Stück für Stück. Und dann kommt er zu dieser Aussage, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber interessant ist, in was für ein Text das eingebettet ist, im Kontext. Nämlich, die Jünger mit Jesus waren, also drei der Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, waren auf dem Berg der Verklärung gerade vorher gewesen. Dort war wirklich ein absolutes Highlight. Ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, mit irgendeiner Lobpreisnacht oder mit Gebetserhörung, alles das, was man sich vielleicht vorstellt. Es erscheinen neben Jesu Mose und Elia. Petrus ist so begeistert, er möchte Hütten bauen und möchte diesen Moment der Gegenwart Gottes, der Herrlichkeit Gottes festhalten und sagen, das möchte ich gern weiter auch erleben, das möchte ich festhalten, das soll nicht wieder verloren gehen. Und dann sind aber Mose und Elia wieder weg und der Punkt ist, dass sie von diesem Berg wieder runterkommen in die Niederungen. Und das Erste, was ihnen begegnet, als sie von dem Berg runter in die Niederungen kommen, erleben sie die Pharisäer, den Vater von dem Sohn und die Jünger und die sind sich am Streiten. Hier in Vers 14 steht eben, dass sie miteinander stritten. Schon ein Kontrast, oben auf dem Berg die Herrlichkeit Gottes erleben, die kommen wieder in den Alltag und da erleben sie nur Streit. Und dann erleben sie eben auch, wie die restlichen Jünger versagt haben, sie konnten nicht vollmächtig heilen, das, was Jesus eigentlich ihnen vorgemacht hat, konnten sie nicht durchführen. Und dann ist ja auch interessant diese Aussage von Jesus in Vers 19, wo Jesus diese Situation beschreibt, oh ihr ungläubiges Geschlecht. Die streitenden Pharisäer, die vollmachtlosen Jünger und der verzweifelte Vater. Und Jesus sieht das und ist richtig enttäuscht und sagt, ja, warum glaubt ihr denn nicht? Bekommt ihr denn gar nichts mit von dem, was ich euch vorgelebt habe? Und ich lese uns jetzt ab Vers 22 diese Situation, wo dann Jesus mit dem Vater im Gespräch ist. Also Markus 9, ab Vers, ja, also 21, 22. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm, also dem Sohn, dies geschehen ist? er, der Vater, aber sagte von Kindheit an, und oft hat er ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Also dieses Wort, wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, also er wiederholt das nochmal, was er sagte, wenn du das kannst, dann sagt er, dem Glaubenden ist alles möglich. Jesus sagt diesem Vater, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn denn nicht austreiben können? Und Jesus sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfallen als nur durch Gebet. Einen ersten Punkt, ich muss ja hier auf wahr, merke ich gerade, ich muss ja auf weiter drücken. Glaube spielt sich in den Niederungen des Alltags ab. Das ist so ein erster Punkt, den ich mal umschreiben möchte. Aber bevor ich jetzt darüber rede, was das heißt, dass der Glaube sich in den Niederungen abspielt, möchte ich kurz erklären, was wir überhaupt über Glaube verstehen. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber der Begriff Glaube wird ja sehr viel verwendet. In jegliche Richtung, im Blick auf Religiosität oder ich glaube, morgen regnet es. Es gibt ganz viele Varianten, wie wir den Begriff Glauben auch verwenden. Und es ist gut, wenn wir mal kurz klären, was ich jetzt meine, wenn ich jetzt vom Glauben rede, was ich verstehe von dem, wie Gott auch Glaube versteht. Man kann ja von der Definition des Begriffes her sagen, das hat etwas mit Treue, mit Vertrauen zu tun. Ich verlasse mich auf etwas. Aber ich möchte das gerne noch weiter fassen, indem, dass ich sage, Glaube bedeutet, ich binde meine Existenz an jemanden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, so ein Tandemflug, ob ihr das kennt. Also man steigt in ein Flugzeug zu zweit rein, fliegt irgendwie auf ein paar tausend Meter Höhe. Dort oben schnallt man sich an einen anderen an, der so ein bisschen Ahnung hat von Fallschirmspringen. Das wird alles festgegurtet. Plötzlich geht so irgendeine Tür auf und dann ist da nichts. Und dann irgendwie geht man in das Nichts und fliegt dann darunter, angegurtet, festgegurtet an diese andere Person. Und dann hängt man da und weiß nicht so recht, was geschieht. Aber man hat irgendwie das Vertrauen, sonst wäre man ja nicht mit ihm darunter gesprungen. Und irgendwann geht der Fallschirm auf und man landet sicher unten. Und wisst ihr, das ist Glaube. Ich binde mich, ich gurte mich an Jesus Christus an und sage, jetzt bestimmst du mein Leben. Ich vertraue dir, dass du mich zum Ziel führst, nämlich unten auf dem Boden oder zum Ziel deines Lebens. Und ich binde mich an dich und jetzt auf geht's ins Leben. Wir gestalten das Leben, du bestimmst es, du weißt, wann der Fallschirm gezogen wird, du weißt, welche Leinen man ziehen muss. Du bestimmst einfach, was ich zu tun habe und ich binde mich an dir. Und es ist dann blöd, wenn man so an den Punkt kommt und sagt, weißt du was, Jesus, ich kenne mein Leben besser, ich mache mal mein eigenes hier, diese Schnalle stört mich, die drückt, die öffne ich mal, die auch. Und plötzlich ist man getrennt von Jesus und dann merkt man auch irgendwann, im Moment vielleicht nicht, das fühlt sich vielleicht ganz gut an, so frei zu schweben, aber das sind immer nur kurze Momente. Irgendwann kommt man dann auch runter und man merkt, es wäre doch besser gewesen, mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Also das bedeutet für mich Glauben. Ich binde meine Existenz und zwar an eine Person, Jesus Christus. Nicht nur an irgendetwas, irgendeine Sache, irgendeine Religion oder irgendeine Religiosität, Spiritualität. Nein, an Jesus Christus. Und da binde ich mich dran und mit ihm möchte ich durchs Leben gehen. Und genau das verstehe ich, wenn ich jetzt hier vom Glauben sage, dass das sich in den Niederungen des Lebens abspielt. Ich glaube, das ist etwas, wo wir gern über Glauben reden, wenn wir in den Höhen sind, also die Herrlichkeit Gottes erleben, wie auf dem Berg der Verklärung. Aber wenn wir dann runterkommen, dann merken wir, wie schwierig das ist, diesen Glauben auch mitzunehmen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Wenn wir dann merken, dass wir einen tollen Gottesdienst erlebt haben, dann geht es uns gut. Aber dann kommen wir in unseren Alltag nach Hause, wir nehmen den Streit wahr, der dort ist, wir nehmen die Verzweiflung über Situationen, über Krankheiten oder sonst etwas wahr und dann merken wir auf einmal, ist der Glaube jetzt noch tragfähig? Hält der durch? Bei den ganzen Diskussionen, die man hat, Verzweiflungen über Menschen, die vielleicht einem das Leben schwer machen, Verbitterungen oder auch Dinge über theologische Auslegungsfragen, wie zum Beispiel hier, dort, die Pharisäer mit den Jüngern sich stritten. Wir merken, das tut plötzlich weh, wenn wir so herausgefordert werden, wenn nicht mehr alles glatt läuft, wenn wir merken, dass es ganz schön schwierig ist und wenn auf einmal die Gefühle etwas ganz anderes sagen, als wie wir es auch meinen. Von daher ist es für mich ganz wichtig, dass wir merken und spüren, der Glaube ist für diesen Alltag geschaffen. Der Glaube ist auch zu genießen an den Höhepunkten des Lebens, aber der Glaube ist genau dafür geschaffen, dass wir in den Alltagssituationen genau dort auch den Glauben nutzen können, für uns ein Segen sein kann. Die Zweifel, die vielleicht kommen, weil du in dem Alltag dran verzweifelst an diesen Grenzerfahrungen, da möchte ich dich ermutigen, sie auszuhalten. Das ist nicht schlimm, wir dürfen zweifeln und wir werden gleich auch noch dazu kommen, was das bedeutet, dass Zweifel eine gute Sache sind, um unseren Glauben zu festigen und nach vorne zu bringen. Als zweiten Punkt möchte ich das nochmal deutlich machen. Also Glaube, ich binde meine Existenz an Jesus Christus. Da habt ihr nochmal so ein Bild von so einem Tandemflug. Der zweite Punkt, der mir hier deutlich wird, ist, dass die Menschen eine Sehnsucht hatten nach Gott, nach Glauben. Bei all den Schwierigkeiten, die die Leute hier erlebt haben, den Streit, die Grenzerfahrung mit der Krankheit oder die Vollmachtlosigkeit auch der Jünger, ist es so, dass ich spüre, sie hatten eine Sehnsucht nach Jesus. Sie wurden getrieben zu Jesus und sagten, Herr, hilf uns. Du bist sozusagen die letzte Lösung in unserem Leben. Und sie hatte eine Sehnsucht, nach Gott zu kommen. Und Jesus hatte eine ähnliche Sehnsucht, sonst hätte er nicht diesen Ruf gesagt, oh ihr ungläubiges Geschlecht. Er sehnte sich nach einem glaubenden Menschen, die ihm als Gegenüber auch da entstehen. Und so kommt es zu diesem Schrei und ich finde das so stark, dass es hier beschrieben wurde, der Vater schreite richtig. Hilf mir. Er hatte eine Sehnsucht und diese Sehnsucht durfte auch zum Ausdruck gebracht werden, in der ganzen Verzweiflung, die er hatte. Und das ist meine Frage einfach auch dich. Treibt dich die Verzweiflung oder die Grenzerfahrung, die Hoffnungslosigkeit, die Vollmachtlosigkeit eher zu Gott hin oder von ihm weg? Hier in dieser Geschichte merken wir, die Jünger, die kommen zu Jesus, fragen ihn, warum konnten wir nicht heilen? Der Vater schrie zu Jesus und sagte, ja, hilf meinem Unglauben. Die einzigen, die nicht zu Jesus kamen, waren die Pharisäer, die am Anfang diese Streitgespräche führen. Sie brauchten Jesus nicht. Aber die, die in ihrer Verzweiflung eine Sehnsucht hatten nach Jesus, die gingen auch zu Jesus. Und sie suchten die Antwort bei Jesus. Und das wünsche ich mir, dass du nicht von Gott weggetrieben wirst in dieser Verzweiflung, sondern dass du zu Gott hingetrieben wirst. Und dann finde ich es interessant, wie dem Vater auch so deutlich wurde, dass seine Grenzen ihm aufgezeigt wurden, also dass sie wirklich real sind. Er merkt, dass er hier nicht weiterkommt. Und dann sagt er in Vers 22 zu Jesus, wenn du das kannst. Also die Grenze, die der Vater hatte, war, dass er Gott noch nicht mal richtig kannte. Er hat ja erstmal gezweifelt an Gott. Wenn du das kannst. Gott wurde in Frage gestellt. Jetzt zeig dich doch mal, kannst du das überhaupt? Hast du überhaupt die Macht dazu? Und ich glaube, der Unglaube wird gerade daran sichtbar, dass wir Gott in Frage stellen. Dass wir sagen, Gott, wer bist du überhaupt? Kannst du das überhaupt? Hast du überhaupt eine Sehnsucht zu mir? Willst du mir überhaupt helfen? Und da wird Gott in Frage gestellt, ob er das überhaupt kann. Und das hängt dann oftmals auch damit zusammen, was für ein Gottesbild du hast. Ich weiß nicht, ob du dir mal die Zeit genommen hast, mal aufzuschreiben, wie du Gott siehst. Morgen Abend werden wir einen Glaubensgrundkurs starten bei uns in Hannover mit 4 Leuten, die Interesse haben am Glauben. Und das ist meine Einstiegsfrage. Schreibe mal auf, wie du Gott siehst. Wie hast du Gott erlebt? Wer ist überhaupt für dich Gott? Und dann merkt man ganz schnell, dass wir geprägt sind von Erziehung, von Erfahrungen, von dem, was wir gelesen haben, von vielleicht auch gemeindlichem Hintergrund. Wir haben ein Gottesbild, was Stück für Stück entstanden ist. Und wir müssen immer bedenken, dass dieses Gottesbild nur ein Gottesbild ist aus deinem Blickwinkel. Kannst du dir vorstellen, dass Gott wesentlich größer ist als dieser Blickwinkel, den du hast? Als die Erfahrungen oder Erzählungen oder das, was andere Leute dir gesagt haben? Kannst du dir vorstellen, dass du ein einseitiges Bild von Gott hast und dass Gott wesentlich größer ist? Ich glaube, Zweifel sind dafür da, dass sie mein einseitiges Gottesbild hinterfragen. Dass ich mein Gottesbild hinterfrage und sage, kann Gott nicht doch größer sein, als wie ich es meine, wie es ja aussieht, wie er aussieht oder wie er ist? Und sie können mein Gottesbild weitermachen, größer machen. Mir ist das sehr plastisch vor Augen gekommen, als ich mit einer Studentin im Rahmen, ich mache auch so Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, und da war ich mit einer Studentin unterwegs und wir haben uns über ihr Leben nachgedacht, über ihre Persönlichkeit. Und dann fing sie mit der Zeit an, darüber nachzudenken, wie sie auch mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Glauben auch zurechtkam. Und dann erzählte sie mir Stück für Stück, dass sie sehr streng konservativ aufgewachsen ist. Ihr Vater hatte zum Beispiel immer gesagt, Emotionalität gehört nicht zum Glauben dazu. Du wirst noch reif werden. Du brauchst da noch ein gewisses Alter. Und das hat sie geprägt. Und diese Frau, diese Studentin, war eine sehr emotionale Frau. Ihre ganze Persönlichkeit, wie Gott sie geschaffen hat, war voller Emotionen. Es ist richtig eine Freude, so eine Frau gesehen zu haben. Und jetzt erzählte sie, wie sie so aufgewachsen ist und wie ihr ganzes Bild davon geprägt war. Und das hat sie eingeengt und das war etwas, was sie unfrei machte. Und dann ist sie eben Schule fertig, hat sie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und hat dann mit einer Missionsgesellschaft, war sie in Afrika und hat dort Gemeindearbeit kennengelernt. Und ich kann mir jetzt vorstellen, in Afrika ist mehr Emotionalität als in Deutschland, in dem kalten und Deutschland. Das hat sie mitbekommen, Gemeinde, wie da Musik gemacht wird, wie dort Gott gelobt wurde und wie auch der Glaube emotional zum Ausdruck gebracht wird. Und das hat sie erstmal in ihrem Glaubensleben erschüttert, in Frage gestellt. War das alles richtig? Haben meine Eltern mir das richtig beigebracht, die Gemeinde, wo ich war? Ist das auch Glaube? Und dann hat sie eben studiert, Studenten ja unter sich haben ja auch eine andere Art, ihren Glauben zu leben. Und sie hat einfach, ist frei geworden da drin und hat gemerkt, dass sie ein ganz anderes Gottesbild jetzt auch hat, als wie vorher. Und ihr Gottesbild wurde erweitert. Und das wünsche ich uns auch, dass wir Zweifel zulassen, dass sie uns hinterfragen, ob unser Bild von Gott wirklich auch ja nicht eingeengt ist. Ein weiterer Punkt, ich glaube, ich habe das hier sogar noch mal drauf, also Einladung, die Wahrheit zu suchen. Das ist für mich so ein zweiter Punkt oder ein Punkt, wozu Zweifel da sind. Wenn du Zweifel hast, hinterfragst du ja dein Bild von Gott. Hinterfragst du ja, was du auch erlebst. Und ich finde es gut, dass wir bei diesem Hinterfragen auf der Suche sind nach Wahrheit. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Wer ist denn wirklich Gott? Und ich möchte dich einfach ermutigen, Zweifel als eine Einladung zu sehen, danach zu suchen, was erlebe ich gerade, wie erlebe ich Gott wirklich. Also von daher eine Einladung, dieses mit dem Erweiterung des Blickwinkels auf Gott, hatte ich euch gerade schon gesagt. Also Gott ist ja so gewaltig, wenn man nur die Bibel liest, vom, ich sage jetzt mal, zornigen Gott über den liebenden Gott, wie ein Vater, wie ein Richter, so vielfältig, wie Gott sich allein in der Bibel auch offenbart. Es ist wirklich schön zu sehen, wie groß Gott ist. Und natürlich Zweifel festigen auch die Glaubensbasis ganz neu. Nämlich durch Zweifel hinterfragst du, aber auf der anderen Seite merkst du auch, das ist jetzt der Glaube, den Gott schenkt. Und ich darf mich diesem Glauben, also Jesus Christus, jetzt auch anvertrauen. Und das kann auch zu einer Festigung führen, wenn man über den Zweifel dann auch wieder neu zum Vertrauen geführt wird. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach bei dem Zweifel nicht Ängste haben müssen, so nach dem Motto, jetzt geht es mit mir abwärts mit dem Glauben, sondern dass es eine Ermutigung sein kann, dass du über die Grenzen, die du bisher erlebt hast und gelebt hast, auch hinausgehen kann. Und das ist der nächste Punkt, Gottes Möglichkeiten sprengen meine Grenzen. Gottes Möglichkeiten sprengen meine Grenzen. Es war ja so, dass er sagte, wenn du das kannst. Und dann sagt Jesus, dem Glaubenden ist alles möglich. Das sind ja jetzt einfach mal 5 Worte. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ich weiß nicht, was das mit euch macht. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt. Liest sich das einfach nur so runter? Und so nach dem Motto, ja, dem Glaubenden ist alles möglich. Klar, das ist eine Wahrheit. Stimmt so. Verstehen wir noch, was für eine Zusage, was für eine Beschreibung Gottes dahinter steckt? Alles ist möglich, dem Glaubenden. Und merken wir, wie wir jetzt schon anfangen zu zweifeln oder zu relativieren? Ja, das muss man sehen, das ist ja nicht immer so. Und wir fangen an, darüber nachzudenken und zu sehen, ja, so kann man das ja nicht sehen. Aber bist du nicht davon überzeugt, dass Gott allmächtig ist? Er hat uns alle geschaffen, wunderbar geschaffen. Er hat uns erlöst durch Jesus Christus, vom Tod zum Leben. Er hat die Naturgewalten im Griff, er hat alles im Griff. Er könnte alles verändern, er ist allmächtig. Und dem Glaubenden ist alles möglich. Der sich an Gott bindet, dem ist dann auch alles möglich. Ich weiß nicht, was dir so im Moment durch den Kopf geht, wenn du diese Worte hörst. Aber ich möchte dich ermutigen, das einfach mal stehen zu lassen. Und sagen, das ist eine Aussage, die Gott hier tätigt. Dem Glaubenden ist alles möglich. Gott ist in der Lage, dich zu retten, vom ewigen Tod und Frieden mit ihm zu geben. Viele, die Christen sind, haben das erlebt. Das ist doch das größte Wunder, vom ewigen Tod zum ewigen Leben zu kommen, jetzt mit Gott zu leben, dem Schöpfer. Können wir das noch als ein Wunder begreifen? Eigentlich für mich das allergrößte Wunder, was geschehen ist. Ich habe ein neues Leben, ewiges Leben. Gott ist in der Lage, auch dir Frieden zu geben in den Beziehungen, die du hast. Du weißt am besten, woran du jetzt denkst. An verbitterte Beziehungen, an kaputte Ehen, an kaputte Familienbeziehungen, an Verbitterung, die du schon jahrelang mit dir schleppst. Letztens war ich in einer Gemeinde, wo es um Konflikte geht und dann kam plötzlich ziemlich zum Ende hin jemand und sagte, ja, wir haben ja hier immer noch den Konflikt wegen dieser Bauphase. Er sagt, ja, wie lange ist das jetzt schon her? Und dann sagte er, 30 Jahre. Er sagt, fühlst du dich damit wohl? Geht es dir gut damit? Sind das 30 schöne Jahre gewesen? Natürlich nicht. Aber das schleppt man mit. Gott, dem Glaubenden ist alles möglich. Er kann Frieden in solchen Konfliktsituationen schaffen. Wir müssen nicht 30 Jahre warten. Wir können heute Konflikte klären. Gott ist in der Lage, deine verletzte Seele zu heilen. Wo dir vielleicht Gewalt angetan wurde, wo du körperlich oder seelisch verletzt wurdest. Gott kann das heilen. Gott kann dich gebrauchen in der Gemeinde. Er kann deine Begabung gebrauchen, damit Menschen hier zum Glauben kommen. Dem Glaubenden ist wirklich alles möglich. Und da kannst du jetzt vielleicht deine Gedanken auch mit hineinnehmen. Traust du ihm das wirklich zu? Ich weiß, diese Kämpfe in deinem Leben zwischen Mut und Zuversicht und Vertrauen und den Ängsten und Zweifeln, die sind da. Aber die Frage ist, wem gibst du mehr Raum in deinem Leben? Den Ängsten und den Zweifeln oder dem Vertrauen und dem Mut? Du entscheidest, was du da möchtest. Und du musst nicht immer alles verstehen. Ich glaube, dem, der Jesus Christus als Herrn verstanden hat, der ihm vertraut und glaubt, kann auch durchs Leben gehen, auch wenn er nicht alles versteht, weil er einfach spürt, dass der liebende Vater hinter dem ist, was er erlebt. Und er ihn nicht loslässt. Das habe ich hier nochmal so hingeschrieben. Wenn du weißt, dass Jesus dein Herr und Retter und Freund sein möchte, dann wirst du das liebende Herz Gottes auch hinter dem spüren, was du nicht verstehst. Also Vertrauen heißt nicht alles zu verstehen, sondern Gott alles zuzutrauen. Und der Hudson Taylor hatte das ja auch nochmal gesagt, du brauchst keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Und das ist hier für mich auch der Wunsch. Versuch nicht durch Leistung etwas in deinem Leben zu bewegen, sondern einfach die Hingabe und das Vertrauen an Jesus Christus, dann wird er dir helfen. Zum Abschluss möchte ich uns einfach Fragen mitgeben oder Impulse zum Nachdenken, damit man da einfach nochmal zu Hause auch in Ruhe das nochmal weiter ja aufarbeiten kann. Als erstes, wie kann ich mehr von Gottes Größe erleben, um tieferen Glauben zu erfahren? Also das heißt, Vertrauen wächst durch Kennenlernen. Umso mehr du Gott kennenlernst, umso mehr wirst du ihm vertrauen, umso mehr wirst du staunen. Lies in der Bibel, bete, nutze die Gemeinschaft miteinander. Das andere ist, bin ich bereit, meinen Glauben hinterfragen zu lassen? Bist du bereit, auch mal Meinungen oder Dinge auch zu hinterfragen? Kann ich diese Zweifel wirklich geduldig auch aushalten? Oh, jetzt bin ich zu weit. Kann ich die Zweifel als eine Einladung Gottes auch verstehen, dass Gott sagt, deine Zweifel möchte ich nutzen, damit du deinen Glauben hinterfragst, damit du in der Beziehung zu mir tiefer wirst und du letztendlich eine tiefere und engere Verbindung zu mir bekommst. Und das ist, glaube ich, die Basis für diesen Glauben. Auf der einen Seite der Schrei des Vaters, hilf meinem Unglauben, steh zu diesem Schrei und dem Zweifel, aber auf der anderen Seite das Festzurren an Gott und sagen, ich gehe durch dick und dünn mit dir. Ich wünsche euch dazu viel Kraft und Freude, dass ihr die Zweifel überwinden könnt durch ein stärkeres Vertrauen an unseren Herrn Jesus Christus. Amen.